Willkommen zu Wohngefühl, dem wöchentlichen Podcast von und für die Macher in der Immobilien- und Wohnungswirtschaft. Erhalten Sie exklusive Einblicke in Mindset und Know-how von den Experten aus der Branche.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute tauchen wir ab in die Welt der Pfandbriefbanken. Vor mir sitzt Jens Tolkmit, der CEO des VDPs, des Verbandes der Deutschen Pfandbriefbanken. Schön, dass Sie da sind.
Schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Ja, jetzt schauen wir doch mal, was die Pfandbriefbanken in Deutschland so machen und vor allen Dingen, warum sie einen Verband dafür brauchen.
Ja, die Pfandbriefbanken sind eine ganz alte Bankengruppe und jeder wird Pfandbriefbanken vom Namen her kennen. Die Banken reichen von der Deutschen Bank über die Commerzbank, spezialisierte Banken wie die Deutsche Pfandbriefbank bis hin zu ganz kleinen Instituten wie dem Kahlenberger Kreditverein. Mhm. Und das einigende Merkmal ist, dass sie Pfandbriefe nutzen, um sich im Kapitalmarkt das Geld zu beschaffen, mit dem sie dann Immobilienkredite vergeben.
Also ein Begriff, der ist ja sowas von zurückliegend, ein Pfandbrief. Also heute sterben ja Briefe aus. Gibt es jetzt auch eine Pfand-E-Mail?
Nee, es gibt keine Pfand-E-Mail. Es gibt, der Pfandbrief ist ein uraltes Produkt von 1769. Mhm. Also 257 Jahre alt. Und seine Besonderheit ist, er ist durch Immobilien gesichert und er ist in der gesamten Geschichte nicht einmal ausgefallen. Und das ist die Grundlage dafür, dass Investoren, also sehr sicherheitsorientierte Investoren, dieses Produkt gerne kaufen und das zu sehr geringen Risikoprämien. Und das wiederum ermöglicht es den Pfandbriefbanken, wenn sie diese Papiere nutzen, günstige Immobilienkredite zu vergeben.
Das heißt also, ich greife nicht in die Grundbücher ein?
Die Besicherung, also jedes Darlehen, was eine Bank vergibt, das ist aber unabhängig vom Pfandbrief, wird besichert. Und die Besicherung dient am Ende dazu, die Bank im Falle einer Nichtzahlungsfähigkeit des Kunden zu bedienen. Mhm. Die Besonderheit beim Pfandbrief ist, diese Sicherheit wandert in eine gesonderte Masse und die dient, falls die Bank nicht mehr da sein sollte, dazu, den Investor in den Pfandbrief zu bedienen, dadurch die Sicherheit und dadurch diese geringen Refinanzierungskosten, die sich dann in günstige Kreditkosten übersetzen.
Was eine tolle Geschichte, wenn man sich das überlegt. Über 250 Jahre ein Kapitalmarktprodukt mit einer solchen Stabilität, toll und auch gleichzeitig zukunftsfähig. Oder sehen Sie ein Ende des Pfandbriefs voraus?
Nee, überhaupt nicht. Das ist, also für mich ist es, ich bin in der Wolle gefärbt. Für mich ist das eine Herzensangelegenheit, dieses Produkt. Und warum? Weil es bei dem Produkt gelungen ist. Es ist, würde ich sagen, das einzige erfolgreiche Exportprodukt Deutschlands im Kapitalmarkt. Wir haben das heute weltweit, verstärkt seit der Finanzkrise. Und die Stärke dieses Produkts war immer, und daran arbeiten wir als Verband auch sehr stark. Das ist eine unserer wesentlichen Existenzgründe. Es ist immer gelungen, diese Tradition und diesen Sicherheitsrahmen, der hohes Vertrauen vermittelt, mit Innovation zu verbinden. Also immer auf das zu reagieren, was Investoren an Sicherheitsmerkmalen möchten, was sich im Markt tut, worauf wir reagieren müssen, auch was die Immobilienfinanzierung angeht. Und diese Verbindung, die macht das Produkt so erfolgreich und über lange Zeit eben so, also felsenfest in seiner Sicherheit.
Ich kann mir vorstellen, für viele unserer Zuhörer total interessant, mal einen Blick in den Pfandbriefmarkt zu schmeißen. Wie viel Euro werden denn pro Jahr über Pfandbriefe gesichert? Kann man das statistisch herleiten?
Also wir haben heute ein ausstehendes Volumen an Pfandbriefen von etwas über 400 Milliarden Euro. Mhm. Das ist, macht den Pfandbrief zu einem der größten festverzinslichen Wertpapiermärkte in Deutschland. Mhm. Auf die gesamte Welt bezogen sind es 2 Billionen Euro, also richtig groß. Mhm. Und pro Jahr nutzen unsere Banken den Pfandbrief mit ungefähr 60 bis 70 Milliarden Euro, um Immobilienkredite in der beschriebenen Weise zu refinanzieren.
Also ein ganz wesentlicher volkswirtschaftlicher Faktor, über den wir hier reden. Das ist keine Nische, sondern es ist ein ganz bedeutsames Modell und gleichzeitig doch relativ unbekannt. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
Ja, der Pfandbrief galt lange Zeit, ich würde sagen, als langweilig, weil er ist ein bombensicheres Investment, gering verzinst.
Ja, und wo liegt man da so ungefähr?
Ja, das kommt immer sehr stark drauf an. Ich würde sagen, so einen halben Prozent ungefähr im Durchschnitt langfristig über der Bundesanleihe. Mhm. Ja, also das heißt, es ist wirklich, es ist attraktiv für diejenigen, die ansonsten in Bundesanleihen investieren und dann über den Pfandbrief bei vergleichbarer Sicherheit etwas mehr Rendite bekommen.
Das wäre das heute so? Also wir sind jetzt Ende Juni.
Ich würde sagen, um die, also zwischen 2,5 und 3%
okay,
sind gut. Das. Ja, und das ist ein also eine ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das stimmt. Mhm. Aber das ist in, also für den normalen Bürger, glaube ich, nicht unbedingt die Geldanlage, an die er als erstes denkt, weil sie eben sicher, aber dafür nicht hochrentierlich ist. Das geht immer miteinander einher.
Wo könnte ich sie denn kaufen?
Sie können sie kaufen erstens in Fonds, die gibt es, Pfandbrief-basierte Fonds.
Ja.
Sie können sie kaufen, wenn Sie direkt am Kapitalmarkt über ein Brokerportal ein Wertpapier kaufen wollen. Mhm. Und sie, manche Pfandbriefbanken bieten ihre eigenen Pfandbriefe auch an als Investment, was im Prinzip immer so eine Art Basisinvestment ist in einer größeren Investmentstrategie. Ja, also die Grundlage für das, wo Sie dann vielleicht auch einen Teil risikoreichere Papiere haben, aber das Basisinvestment ist sowas wie der Pfandbrief.
Welche Rolle spielt die Immobilie für den Pfandbrief? Also wie muss man sich das in Kombination vorstellen?
Na, die Immobilie dient als Sicherheit.
Ja.
Ich sagte vorhin, jeder Immobilienkredit wird besichert mit der Immobilie. Im Falle der Pfandbriefrefinanzierung wandert diese Sicherheit in die sogenannte Deckungsmasse. Und bis zu einem bestimmten Anteil nur. Und dient, sollte die Bank insolvent gehen, in Schwierigkeiten geraten, ausschließlich dem Pfandbriefinvestor als Sicherheit, aus dem dann seine Ansprüche bedient werden. Und das ist eine Grundlage des Pfandbriefs, dass die Deckungsmasse, also da, wo die Immobilien, die Sicherheiten drin sind, immer mindestens so groß sein muss, wie das Volumen an ausstehenden Pfandbriefen plus ein kleiner Aufschlag. Mhm. Und auf die Weise wird sichergestellt, dass im Falle des Falles, also wenn die Bank nicht mehr da sein sollte, der Pfandbriefinvestor hinreichend abgesichert ist. Das definiert die Sicherheit.
Gibt es einen Urheber? Also kann man sagen, der hat den Pfandbrief sich ausgedacht?
Friedrich der Große von Preußen. Jetzt würden die Bayern sagen, ja, der hat es erfunden, aber wir haben es dann richtig gemacht. Also es gab vor ein paar Jahren die Feier zum 150-jährigen Jubiläum des Bayerischen Pfandbriefs.
Ah, ja.
Ja, aber eigentlich war es Friedrich der Große, der 1769 nach dem Siebenjährigen Krieg, als man in kurzer Zeit umfangreiche Mittel heben musste, um sozusagen die Kriegsfolgen zu beseitigen, den Pfandbrief erfunden hat. Und interessanterweise muss man sagen, über die Zeit hinweg hat der Pfandbrief diese Rolle immer wieder eingenommen. Mhm. Also er hat letztlich auch nach dem Zweiten Weltkrieg wesentlich dazu beigetragen, dass in Deutschland so schnell wieder Wohnraum geschaffen wurde. Das wurde wesentlich über den Pfandbrief organisiert.
Und jetzt kommen wir zu einem Schlüsselknackpunkt unseres Gesprächs, denn Wohnraum schaffen und Wohnungsnot, das sind ja Begriffe, die holen uns ganz schnell wieder ins Heute, weil wir brauchen Wohnraum. Wir haben in den großen Ballungszentren Deutschlands erhebliche Wohnungsnot. Aus meiner Sicht ist da wirklich auch sozialpolitischer Sprengstoff, mit dem wir immer mehr zu tun haben. Und wir sitzen gerade in Berlin. Und Berlin hat als Antwort darauf eine Vergesellschaftung ins Spiel gebracht. Wie gucken Sie denn als jemand, der den Pfandbrief als Wohnraumschaffer quasi gerade beschrieben hat, auf diese Tendenz?
Ja, vielleicht darf ich mal eingangs sagen, ich glaube diese, und das ist wirklich eine grundlegende Aussage und die finde ich auch enorm wichtig in der ganzen Debatte, die dazu öffentlich geführt wird. Ich kenne viele in dieser Branche, aber ich kenne wirklich niemanden, der die Wohnraumknappheit, die heute besteht, nicht als Herausforderung begreift. Also das heißt, jeder hat ein wirkliches Interesse dran, Wohnraum und insbesondere bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Die Ansätze sind halt unterschiedlich, ja. Und wir weisen als Verband, wie viele andere auch, seit nunmehr wirklich, 15, 16, 17 Jahren darauf hin, dass die Fertigstellungsraten an Wohnraum nicht ausreichen, dass wir bauen müssen. Wir appellieren an die Politik, das zu tun, und es passiert einfach sehr wenig. Und dann kommt die Frage, und die spielt ja sicherlich bei der Vergesellschaftung auch eine gewisse Rolle jedenfalls, dass dauert ja alles Zeit. Mhm. Ja. Also hätte man vor 15 Jahren angefangen zu bauen, hätte man heute das Problem natürlich nicht, ist klar. Aber jetzt von heute ausgehend, es dauert immer 2 bis 3 Jahre und dann braucht man kurzfristige Mittel. Und dann kommen so Ideen auf, speziell in Berlin, das ist immer so ein bisschen so ein Labor, habe ich den Eindruck, wo sowas dann erdacht wird, wie der Mietendeckel. Nicht nur gescheitert, sondern auch in seiner Wirkung gescheitert. Mhm. Und jetzt eben die Vergesellschaftung. Und Sie merken schon, wir schauen auf dieses Instrument ausgesprochen kritisch, weil es schlicht und einfach das Problem, was man vorgibt, lösen zu wollen, nicht im Ansatz löst, sondern im Gegenteil verschlimmert. Und deswegen ist uns auch die Diskussion darüber so wichtig und die frühzeitige Diskussion darüber so wichtig, dass auch in der Breite verstanden wird, dass dieses Instrument der Vergesellschaftung und dann noch in der Art, wie das jetzt in Berlin diskutiert wird, nicht dazu beitragen wird, irgendein Problem im Wohnungsmarkt zu lösen. Im Gegenteil, es verschärft sie.
Also wenn unser Podcast aktuell ist, dann heute, denn heute ist gerade in der Handelsblattausgabe vom 30.06.26 die Headline: Berliner Banken werden nervös. Zentrales Thema im beginnenden Berliner Wahlkampf ist die Vergesellschaftung großer privater Wohnungskonzerne. Die ersten Kreditinstitute warnen vor den Folgen. Also ist genau das, was Sie gerade sagen, und natürlich äußerst naheliegend, denn mit so einer Sorge am Horizont wird ja jede Investition, die wir jetzt tätigen, plötzlich unter einen Vorbehalt gestellt, den man unter normalen Risikobetrachtung gar nicht mehr eingehen kann, oder?
Ja, absolut. Und ich würde es sozusagen vielleicht mehrstufig abschichten. Das erste ist das Risiko für den Wohnimmobilienmarkt. Mhm. In dem Moment, wo sowas passiert, unabhängig davon, was dann mit den Wohnungsbeständen passiert, die wirklich vergesellschaftet sind, ja, ob das für die eigentlich eine gute Lösung ist, ab dem Moment investiert keiner mehr in diesen Wohnungsmarkt, weil er damit rechnen muss, dass ihm das in 3 Jahren wieder fährt, wieder fährt sozusagen. Yeah, yeah. Ja. Und der zweite Aspekt, der damit verbunden ist, und den halten wir auch aus Bankensicht für ganz wichtig, und der betrifft auch die Banken, aber bei weitem nicht nur, ist, das hat natürlich Ausstrahlungswirkung. Ja. Also das heißt, es ist kein Berliner Thema, es ist kein Wohnungsmarktthema, sondern es ist ein Deutschland, weil in dem Moment, wo sowas verabschiedet wird, eigentlich schon in dem Moment, wo es diskutiert wird, ist es ein deutschlandweites Thema, und es ist ein Thema, was den Investitionsstandort Deutschland insgesamt betrifft. Weil wenn man Wohnungen vergesellschaften kann, dann kann man ganz vieles andere auch vergesellschaften. Und dann hat man hier bei all den Herausforderungen, vor denen unser Land steht, einfach eine riesige zusätzliche. Und ich möchte jetzt nicht sagen, es ist die Mutter aller Herausforderungen, aber es geht in die Richtung. Und das ist der Grund, warum wir uns so explizit dagegen aussprechen.
Also das erlebe ich auch im europäischen Kontext. Wenn wir mit Akteuren aus Frankreich oder UK reden und die auf den deutschen Wohnungsmarkt schauen, dann sind die wirklich verstört. Und die sind im Regelfall, also gerade Frankreich ist stark reguliert im Mietwohnungsmarkt, und trotzdem, das Thema Enteignung ist nochmal ein neuer Level. Also da geht es nochmal eine ganz andere Qualität mit rein. Daraus lässt sich natürlich auch ableiten, wie ausländische Investoren auf den deutschen Markt gucken. Und nun könnte man ja sagen, Herr Drückmann, ja, ist doch toll, dann geht weniger Kapital in den deutschen Wohnungsmarkt, dann gehen die Preise runter, ne? Dann gehen die Wohnimmobilienpreise runter. Das ist doch eigentlich eine schöne deeskalierende Gegenmaßnahme. Was halten Sie dem denn entgegen?
Na, dem halte ich entgegen, dass das Grundproblem des deutschen Wohnungsmarktes und wie gesagt seit Jahren, seit, ich würde sagen, mindestens 15 Jahren, 16, 17 Jahren ist, wir haben zu wenig Angebot. Und dieses Angebot treibt die Preise. Wenn die Nachfrage größer ist als das Angebot, BWL erstes Semester oder VWL erstes Semester, dann steigt der Preis. Und das beobachten wir. Und deswegen unser Mantra geradezu: bauen, 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 Wohnraum schaffen, neuen Wohnraum schaffen, ganz wichtig. Also nicht alten sanieren, den auch, aber neuen Wohnraum schaffen. Und um diesen neuen Wohnraum schaffen zu können, wird man nicht allein auf staatliche Mittel zurückgreifen können. Dafür brauchen wir diese privaten Investoren. Absolut. Und in dem neuer Wohnraum geschaffen wird, wird sich auch die Lage am Wohnungsmarkt entspannen, logischerweise. Und dann aber halt eben auch die Preislage entspannen. Und so schaffe ich Entspannung am Wohnungsmarkt. Nicht indem ich einen großen Bestand vergesellschafte, aus dem dann nebenbei wahrscheinlich keiner mehr auszieht. Wir haben das alles beim Mietendeckel schon gesehen. Und die neue Nachfrage nach Wohnraum, die verengt sich dann erstens auf den neu zu schaffenden Wohnraum. Und dieses Fenster wird immer kleiner, weil sich kein Investor mehr dafür begeistern kann, Wohnraum zu schaffen. Denn wie gesagt, er weiß ja nicht, ob ihm das, was jetzt droht oder was ins Fenster gestellt wurde von den Befürwortern einer Vergesellschaftung, ob das nicht ihm in 3 Jahren mit seinen dann neu geschaffenen Wohnungen wieder passiert. Das ist verheerend.
Nun ist ja die Grundlage des Ganzen nicht eine politische Initiative auf Parteienebene, sondern ist das Ergebnis des Volksentscheides von 2021, wo diese Organisation Deutsche Wohnen und Co. enteignen, so hatten sie sich ja damals genannt, diesen Volksentscheid herbeigeführt hat. Das bedeutet, es ist ja, wenn man so will, die Frucht eines demokratischen Vorgangs. Wie kann es dazu kommen, dass eine deutliche Mehrheit, 56%, sich damals für etwas entschieden hat, was doch mit ein bisschen, man muss wirklich sagen, einfachen betriebswirtschaftlichen Kenntnissen, die man damit reinbringt, doch so einen Kollateralschaden verursachen kann und durch das Enteignen am Ende keine einzige Wohnung entsteht, genau wie Sie es gesagt haben. Wie kann das passieren? Was läuft da in unserer Demokratie falsch?
2 Dinge vielleicht. Das eine ist, unmittelbar spürbar ist die von uns beiden ja auch unbestrittene Wohnungsknappheit und alle damit verbundenen Folgen. Man sucht nach Wegen, wie man das beheben kann. Und dann hört man eben auf alle Vorschläge, die da kommen. Das ist, finde ich auch ehrlich gesagt, gar nicht schlimm, sondern man muss sie halt nachher diskutieren und man muss aber auch Klarstellung beziehen, wenn es Vorschläge gibt, die nicht funktionieren. Der zweite Punkt ist, ich glaube, ehrlich gesagt, dieser Tiefgang, den wir beide als Experten jetzt in den Marktmechanismen haben, ja, auch generell, wie so Märkte funktionieren, der ist vielleicht nicht so verbreitet, wie man das manchmal aus unserer Blase heraus betrachtet vermuten möchte.
Oder ist es nicht einfach nur gnadenloser Egoismus? Weil jeder weiß doch, wenn ich was enteigne, dann gibt's das ja schon. Also es ist ja keine neue Wohnung, sondern sie ist ja da. Also es vermehrt sich nichts. Die Not wird nicht enger. Aber wenn sie enteignet ist, verspreche ich mir davon einen wirtschaftlichen Vorteil für mich, ne? Weil die Enteignung führt dann zu einer gedeckelten Miete oder einer festen Miete. Also es hat für mich mehr so dieses rette sich wer kann, solange ich nachher einen Vorteil habe, ist es mir Rechteffekt. Das ist ja nun gerade nicht demokratisch, wenn man mal darüber nachdenkt, dass wir Gesellschaft bauen wollen und nicht nur Eigeninteressen durchsetzen, oder?
Also würde ich sagen, ist sicherlich auch ein Faktor, der dabei eine Rolle spielen kann, sozusagen aus der Sicht des Mieters. Aber ich glaube, auch das zahlt wieder auf das ein, was ich gerade gesagt habe. Ich glaube, die Folgen einer solchen Vergesellschaftung auch für die Mieter in diesen Wohnungen, die werden nicht vollständig überrissen. Also für mich ist bei diesem Vorschlag, der da kursiert, ja, bei allem, was ich da in Frage stellen kann, und ich kann also eine Litanei von Dingen nennen, die ich in Frage stellen kann, will ich hier gar nicht tun. Aber bei allem habe ich immer den Eindruck, also für mich ist völlig unbeantwortet, ob ein vergesellschafteter Wohnungsbestand, der in eine neue Behörde überführt wird, die dann diese Wohnungen verwalten soll, nach irgendwelchen demokratischen Prinzipien, ob das wirklich dazu führt, dass die Wohnungen in hoher Qualität, also in höherer Qualität als im Privatbesitz, dann zu Mieten erhältlich sind, die so auskömmlich sind, wie heute von dieser Initiative, die den Vorschlag gemacht hat, suggeriert wird. Da habe ich meine Zweifel. Und warum, ich sage, das zahlt darauf ein, dass ich glaube, diese Mechanismen, nach denen der Markt funktioniert, sind vielleicht nicht so verbreitet, wie man das aus der Expertenposition verstehen kann. Und da findet sowas fruchtbaren Boden.
Die Zweifel kann ich Ihnen nehmen und gegen Sicherheit ersetzen, ja. Denn die Bestände werden Stück um Stück verkommen, sie werden Stück um Stück abgenutzt werden, weil natürlich die Investitionsbedarfe, die im Hintergrund sind, durch stagnierende oder gedämpfte Mieten nicht mehr gedeckelt werden können. Und jeder, der in den 90er Jahren in die damals neuen Bundesländer gereist ist und sieht, wie der Sozialismus über vergesellschaftete Wohnungsbestände heruntergewirtschaftet wurde, der kann das live berichten. Ja. Und zeigen Sie mir in Deutschland einen Betrieb, der in Immobilienbeständen, ob das Kasernen sind, Züge, Bahnhöfe oder Brücken, sieht, dass technisches Gerät von einer staatlichen Institution modern gemanagt werden kann. Das gibt es schlicht nicht, weil unternehmerische Methoden sind die einzigen marktwirtschaftlichen Tools, mit denen man dort Wirtschaftlichkeit und gleichzeitig Qualität ausgewogen handeln kann.
Ich würde das auch sagen, und ich möchte vielleicht einen Aspekt noch ergänzen, auch zu diesem konkreten Vorschlag. Wenn man eine solche Vergesellschaftung mal laut denken würde und man würde unterstellen, sie wird zum Marktwert erfolgen, dann würde das, was da in Rede steht, etwa 35 bis 40 Milliarden Euro kosten. Jetzt hat sich die Initiative gedacht, ja, das Geld hat Berlin vielleicht auch nicht, wir machen das zu einem anderen Wert, also nicht zum Marktwert, was hoch, hoch problematisch ist und wahrscheinlich auch gerichtlichen Entscheidungen nicht standhalten würde. Wir machen das zu einem geringeren Wert und kommen dann auf eine Entschädigungssumme von 16 bis 18 Milliarden Euro. Jetzt stellen Sie sich mal vor, was man mit 16 bis 18 Milliarden Euro an neuem Wohnraum schaffen könnte, der, wie ich vorhin beschrieben habe, das Angebot erhöht und damit die Situation entspannt. Geschweige denn, wenn man mal unterstellt, irgendwann wäre man da doch bei 40 Milliarden Euro, was man mit 40 Milliarden Euro an neuem Wohnraum schaffen kann. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, einer solchen Initiative genau diese Alternativen entgegenzuhalten, um deutlich zu machen, um für die breite Bevölkerung deutlich zu machen, das ist die Alternative zu dieser Vergesellschaftungsfantasie. Und entscheidet bitte für euch, ist das nicht der bessere Weg, um das Problem dauerhaft in den Griff zu bekommen, und sorgt das nicht viel stabiler für attraktive und bezahlbare Mieten.
Aber wer macht das hier in Berlin? Und mir ist, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wichtig deutlich zu machen, dass wir hier nicht nur über ein Berliner Problem reden, sondern wissen müssen, dass natürlich viele Kommunen in Deutschland auf dieses Experiment achten. Sie haben den Begriff Labor mal vorhin verwendet und schauen, was da passiert. Und das macht natürlich schnell Appetit, auch in anderen Kommunen. Also hier kann ja auch wirklich ein Schneeballsystem losgehen. Aber wer ruft den Menschen diese doch basalen Wahrheiten zu? Denn wenn ich schaue, dass wir im März 26 mit den Stimmen von der schwarz-roten Koalition, also die CDU und die SPD haben das gemeinsam gemacht, das Vergesellschaftungsrahmengesetz beschlossen wurde, dann frage ich mich, wo sind denn die politischen Initiatoren oder die privatwirtschaftlichen Initiatoren, die diese Debatte überhaupt noch führen? Also es fühlt sich fast so an, als wäre hier schon eine Schneise geschlagen, die gar nicht mehr großartig zu verändern wäre.
Also ich glaube, im politischen Umfeld in Berlin gibt es einfach eine erhebliche Gruppe, einen erheblichen Prozentsatz von Menschen, die eher linken, in Anführungszeichen, Ansätzen folgen, um gesellschaftliche Probleme adressieren. Das finde ich ehrlich gesagt völlig okay. Das ist Teil des demokratischen Prinzips und die wird man auch in zukünftigen Initiativen, die hier ergriffen werden, immer wieder konfrontiert sein. Hier konkret gibt es, so würde ich das interpretieren, eben im politischen Spektrum linke Parteien oder Teile linker Parteien, die das unterstützen und die das vermutlich auch aufgreifen würden in einem zukünftigen Senat. Und es gibt aber auch Bürgerinitiativen, die einfach aus dieser politischen Richtung kommen und die das dann sozusagen als die Lösung ansehen. Ich möchte nochmal sagen, ich halte eine Diskussion über sowas, eine sachliche Diskussion über sowas, immer für relevant und immer für wichtig aber man muss halt auch klar dem begegnen können und sagen, Leute, so wie ihr euch das vorstellt, wird es nicht klappen. Und dann muss der Einzelne entscheiden, aber er muss sich bewusst sein, dass das sozusagen eine, und man merkt es ja, also aus meiner Sicht nicht die beste aller Alternativen ist, um das Wohnungsproblem zu beheben. Und diese Debatte, die muss stattfinden. Und die kann nicht über eine Aufoktroyierung in Form eines Volksentscheids, der ja auch wieder in Rede steht, erfolgen, wo diejenigen, die darüber entscheiden, vielleicht aus vielen guten Gründen nicht im Detail wissen, wie sozusagen die Mechanismen des Marktes sind.
Ist ja eine interessante Genese, dass wir merken, Demokratie gerät auch schnell in Trouble, wenn in Notsituationen Entscheidungen zu treffen sind, die komplex und vielleicht auch mehr ökonomisch als emotional oder basal, also im echten Leben ankommend, konnotiert sind. Will heißen, dort bräuchte es wirklich eine tiefe Debatte, ein professionelles damit auseinandersetzen. Und das überfordert teilweise Politik, aber natürlich auch diejenigen, die in einem solchen Volksentscheid nachher die Entscheidung treffen sollen.
Das ist völlig normal. Also ja. Bin ja ein starker Freund, etwas vom Thema ab, der direkten Demokratie in der Schweiz. Ja, und da kommen sicherlich auch Entscheidungen zustande, die man so nicht erwartet hat. Aber man merkt eben doch, das ist ein Instrument, was vielleicht auch so ein bisschen eingeübt werden muss. Mhm. Und wenn man das einübt, dann trifft man und sozusagen der Bevölkerung regelmäßig die Gelegenheit gibt. Und ich kenne Plakate in der Schweiz, da werden also, keine Ahnung, 10 Volksentscheide nebeneinander angekündigt mit allen Plakaten, die dazu für und wieder aufgehängt werden. Ich glaube dann, wenn man dieses Instrument kennt, ist es vielleicht einfacher und man beschäftigt sich auch intensiver damit. Aber würde so etwas jetzt wieder, wie damals auch bei dem ersten Volksentscheid kommen, dann kann man zu überraschenden Ergebnissen kommen. Und ich glaube, man muss, also es ist die Pflicht aller Beteiligten übrigens, darauf hinzuweisen, dass das nicht ungefährlich ist.
Sie tragen das mit einer gewissen, wie soll ich sagen, Abgeklärtheit vor. Es kann auch schief gehen, nehme ich da so raus. Das ist natürlich, das tut ja schon fast weh, weil der Kollateralschaden, Sie haben den eben gerade in Euro beschrieben, Marktwerte über 40 Milliarden, Erstattung 20 Milliarden, da wird ja Vermögen zerstört. Da werden ja Banksicherheiten vernichtet. Da gehen auch Existenzen letzten Endes kaputt. Kann man das dann doch so relativ, wie soll ich sagen, abgeklärt auf sich zukommen lassen?
Naja, ich meine, man muss, ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Deswegen kommunizieren wir dazu ja und weisen frühzeitig auf diese Risiken, die da bestehen, hin. Und es ist im Prinzip sozusagen unser Beitrag dazu, um ein abgerundetes Bild zu geben. Übrigens nicht nur, was die reinen Summen angeht, sondern eben auch, dass es nicht nur auf den Wohnungsmarkt sich bezieht und nicht nur auf Berlin, sondern, wie Sie vorhin gesagt haben, auf viele andere Kommunen, in denen es ähnliche Initiativen gibt und die das sicherlich als Präzedenzfall sehen würden. Und eben auf den Investitionsstandort insgesamt. Ich glaube, das macht so eine demokratische Debatte aus, ja. Es gibt die eine Position, aber die andere Position muss sich auch Gehör verschaffen und muss dafür sorgen, dass das gehört wird. Und dann wird entschieden. Und möglicherweise, das ist so die Hoffnung, die man hat, also auch aus der jetzigen Perspektive heraus, trägt das schon im Vorfeld dazu bei. Und wir sehen ja in der Politik erste Tendenzen dazu, trägt schon im Vorfeld dazu bei, dass man vielleicht ein Thema dann doch nicht in dieser Form weiter verfolgt, sondern sich mit Entscheidungen, also mit anderen Maßnahmen befasst, die vielleicht auf gangbarere Weise das Problem in den Griff bekommen. Also dass es ein Problem ist, das bestreitet ja keiner. Aber das genau ist nicht die Lösung. Das ist die Botschaft.
Ich glaube, es gibt auch eine Hoffnung, dass die Gerichte jetzt eingreifen. Denn die Koalition will ja das Gesetz vor in Kraft treten, durchs Verfassungsgericht überprüfen lassen. Denn die Frage ist ja zum einen, ob überhaupt die Gesetzgebungskompetenz des Landes Berlin reicht oder ob das nicht eine Bundesthematik ist, mal aber auch abgesehen davon, ob der Artikel 15 des Grundgesetzes, der das erste Mal überhaupt genutzt würde und in dem ja geregelt ist, dass Grund und Boden unter bestimmten Bedingungen in Gemeineigentum überführt werden können, so herleitbar ist. Also wird es am Ende tatsächlich ein juristisches Finale geben?
Also vielleicht zwei Dinge dazu. Das eine ist, ich glaube, man muss da sauber differenzieren zwischen dem, was der Berliner Senat verabschiedet hat, was letztlich den Rahmen für eine Vergesellschaftung festlegen soll. Und das ist das, wo man sich fragen kann, ist das eigentlich Zuständigkeit? Das Zweite ist der Gesetzentwurf, den diese Bürgerinitiative vorgelegt hat und der daneben steht. Ja? Und der entweder durch eine veränderte politische Mehrheit oder aber durch einen erneuten Volksentscheid zur Abstimmung und damit zum Wirksamwerden führen könnte. Und der ist es, dieser Gesetzentwurf der Initiative, der ist es, mit dem man sich beschäftigen muss. Und natürlich, in dem Moment, wo dieses Gesetz in Kraft ist, wird werden sich Gerichte damit beschäftigen. Das ist unstreitig. Das Problem ist, es ist ein Problem. Das Problem ist, bis eine solche zum Beispiel Verfassungsmäßigkeit endgültig festgelegt ist, dauert das typischerweise, kennen wir alle, ja, 2 bis 3 Jahre. Und in diesen 2 bis 3 Jahren herrscht Unsicherheit und die wird zu einem absoluten Stillstand und auch zu einer veränderten Wahrnehmung im deutschen Immobilienmarkt führen. Und die müssen wir verhindern. Es geht darum, vorher, also sowas gar nicht erst sozusagen aufs Trapez kommen zu lassen, weil diese Unsicherheit die Marktsituation schon verändert. Und wir merken das, wir selber haben eine Umfrage durchgeführt, unter Banken natürlich, weil das ist der Bereich, mit dem wir uns beschäftigen. Aber wir wissen es auch von Investoren, auch aus der Umfrage mittelbar, dass heute bereits, allein aufgrund der Diskussion, die wir zu dem Thema führen, die Unsicherheit so groß ist, dass Banken sich entschieden haben, Kredite nur noch sehr zurückhaltend in Berlin für dieses betroffene Marktsegment zu vergeben und dass Investoren hochalarmiert sind, auch internationale Investoren, was da in Deutschland gerade in der Mache ist. Und da sieht man, wie sensibel der Markt auf solche Nachrichten reagiert. Also nicht erst, wenn es ein Gesetz gibt. Ja. Und das ist dann gut, wenn irgendwann das Verfassungsgericht entscheidet, nee, das ist so nicht, das geht so nicht. Aber es hat halt eben einen Vorlauf von mehreren Jahren und diesen Vorlauf, den können wir uns nicht leisten.
Wer sieht, wie sensibel die Märkte darauf reagieren, ob die Straße von Hormus offen ist oder nicht, binnen Stunden explodieren Preise oder sie fallen wieder, der weiß, wie sensibel auch in anderen Kapitalklassen, und da gilt natürlich auch das Investment in Real Estate, in Wohnimmobilien genauso sensibel, der weiß, dass wir hier mit dem Feuer spielen. Und schon mal ganz, weil ganz schnell aus Berlin auch noch über den Hauptstadtfaktor ganz Deutschland gemacht wird, schnell wird da über einen Kamm geschoren. Mithin ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Danke, Jens Tolkmit, für einen erstmal geistreichen Austausch, gleichzeitig über Learnings zum Thema Pfandbrief. Und wir drücken uns wechselseitig die Daumen, dass Berlin an dieser Stelle irgendwann zum Stoppen kommt und wir wieder ein investitionsfreundliches Klima bekommen, um am Ende mit Investitionen wirklich Wohnraum zu schaffen, nämlich neuen Wohnraum.
Wir werden nichts unversucht lassen, um alle relevanten Argumente in die Diskussion einzubringen und auch auf die Gefahren hinzuweisen. Und deswegen bedanke ich mich für den Austausch und für die Einladung.
Gerne geschehen. Das war Jens Tolkmit. Auf bald.
Das war Wohngefühl, ein Podcast der GWH Immobilienholding. Abonnieren Sie den Kanal und empfehlen Sie uns gerne weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns in die Kommentare. Und wenn Sie mögen, hören wir uns kommenden Dienstag wieder.